Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Ja, mit dem Monatsvers möchte ich euch begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Schön dürfen wir wieder versammelt sein, unserem Herr dienen. Ja, wie wunderbar ist es doch, wenn man das darf sagen. Wir wollen dem Herrn, oder ich will dem Herrn dienen, meinem Gott, und seiner Stimme gehorsam sein. Ja, wenn wir das dürfen sagen, dann ist das wahrlich wunderbar. Und kaum haben wir das gesagt, merken wir doch auch schon, dass wir sein Kreuz nötig haben. In seinem Kreuz, wo wir allein dürfen Ruhe finden. Ja, wie Gott uns wunderbar rettet aus diesen Umständen, wo wir leben. Über das möchten wir am heutigen Gottesdienst auch nachdenken. Hören auch, wie der Herr rettet, Schutz gibt, Herr, und ja, wenn er uns hilft, auch in dem Vorsatz, ihm zu dienen wollen. Ja, so würden wir uns noch neigen zum Gebet. Ja, Jesus, wir möchten dir danken dürfen, wir uns am heutigen Morgen hier versammeln. Danken dürfen wir in dir auch Ruhe finden, in dir Ruhe haben, Herr, weil du uns Voraussetzungen geschaffen hast, Herr, dass wir können zu dir kommen, beladen, wie wir sind. Und ja, und als Erlöste dürfen wir vor dir stehen. Danke, Herr, willst du unsere Last wegnehmen, auch am heutigen Morgen. Alles, was uns belastet, Herr, dürfen wir dir bringen. Und wir dürfen hören aus deinem Wort, Herr, wie du wunderbar rettest, Herr, wie du in unserem Leben gewirkt hast, uns schon so viel mal durchgetragen hast, durch Menge Stürme. Danke, dürfen wir dein Wort haben. Dürfen wir wissen, wo es zu finden ist. Der Ruheort, Herr, wo die Welt doch so sehr sucht. Danke für den Morgen, danke, dass du jedes einzelne Jahr segnest. Auch der Lukas, wenn er das Wort weitergeben darf. Und auch uns, Herr, dass du uns begegnest heute im Wort, dass wir es dürfen verstehen und dass wir es dürfen auch mit in den Alltag nehmen und uns auch gestärkt dürfen wiederfinden nach dem Gottesdienst. Amen. Gut, dann möchte ich uns ein kurzes Kapitel vorlesen aus dem Büchli Verborgene Schätze im griechischen Neuen Testament. Und der Autor geht da auf einen Begriff nach, wo ihm aufgegangen sind im Neuen Testament, wo er geschaut hat, wo der Begriff in welcher Bedeutung auch weiter vorkommt. Und heute geht es um den Begriff Dei. Und was das heisst, das werden wir hören. Der Autor schreibt: Ich kannte einmal einen sehr begabten und fähigen Doktor der Medizin, der eine ausgezeichnete wissenschaftliche Ausbildung genossen hatte. Dieser Mann glaubte nicht, dass es eine Hölle gibt. So oft ich ihn nach den Gründen für seinen Unglauben fragte, konnte er mir immer nur diesen einen nennen. Es ist nicht logisch. Ich wies ihn darauf hin, dass wir vor noch gar nicht langer Zeit gedacht hatten, es sei nicht logisch, dass eine Person auf der anderen Seite der Erde behaupten könne, sie könne da sitzen und einer Rede zuhören, die in London gehalten wird. Und das ohne irgendein Kabel. Aber der Arzt wiederholte nur, die Hölle ist nicht logisch. Ich wusste damals noch nicht, dass das griechische Wörtchen Dei die Grundbedeutung logische Notwendigkeit oder richtig und angemessen hatte. Wie bemerkenswert ist es daher, dass wir dieses Wort 8-mal in der Offenbarung finden. 3-mal taucht es in dem Ausdruck Ha Dei Ginestai auf, was jetzt heißt, was geschehen muss. Also Dinge, die logisch notwendig geschehen müssen. Und wie auffallend, dass der erste Vers der Offenbarung, die sich so weitgehend mit Gericht befasst, wie folgt lautet. Ich kann es nicht aufschlagen, Offenbarung 1, Vers 1. Schlachterübersetzung heißt es da. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen muss oder rasch geschehen soll. Und er hat es bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Ja, das Wort, das mit muss oder hier mit soll übersetzt ist, ist das griechische dei. Die eigentliche Bedeutung ist daher, was mit logischer Notwendigkeit bald geschehen muss, wird die Offenbarung eingeleitet. Der allererste Vers dieses Buches zeigt uns, dass die schrecklichen Gerichte, die über dieses arme, gottlose, über diese arme, gottlose Welt kommen werden, logisch notwendig sind, dass sie richtig und angemessen sind. Lasst uns nicht vergessen, dass es dieses Buch ist, das uns vom großen weißen Thron des Gerichtes berichtet und von dem, der darauf sitzt, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel entfliehen. Es ist dieses Buch, das uns von Feuersee, dem zweiten Tod, berichtet und von der Pein, die Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit anhält. Gott selbst sagt uns als Einführung zu diesen Dingen, dass sie logisch notwendig sind. Möge jeder, der diese Wahrheit leugnen möchte, ernstlich über Offenbarung 22, Vers 19 nachdenken. Ich möchte mal aufschlagen, 22, Vers 19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten, oder man kann sagen, wenn jemand etwas leugnet oder abstreitet von diesem Wort, des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Was für eine ernste Antwort gibt Gott auf die kritischen Spitzfindigkeiten ungläubiger Menschen, indem er das Wörtchen Dei benutzt. Möge keiner sagen, dass die Hölle nicht logisch sei. Nein, die Hölle ist die einzige logische Folge eines Lebens ohne Gott. Doch, Gott sei Dank, finden wir in der Schrift auch noch andere notwendige Dinge, außer dem Gericht der Hölle. Das allererste Mal, wo das Wörtchen Dei im Neuen Testament verwendet wird, ist in Matthäus 16, 21. Dort zeigt Jesus seinen Jüngern, dass es logisch notwendig für ihn war, nach Jerusalem zu gehen und dort vieles zu leiden, getötet zu werden und am dritten Tag auferweckt zu werden. In Matthäus 26, 54 finden wir das Wort noch einmal mit einer ähnlichen Bedeutung. Es gibt noch viele andere Stellen, wo es gebraucht wird. Und jedes Mal hat es eine wichtige Bedeutung. Einige Stellen wollen wir uns einmal anschauen. Wir schauen ein paar Stellen an im Johannesevangelium. Johannes 3, Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da haben wir das Wort müsst drin, das heißt, es ist notwendig, dass man von Neuem geboren wird. Oder im gleichen Kapitel, der Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Auch da wieder das Wort Dei, die logische Notwendigkeit. Der Sohn vom Mensch muss erhöht werden. Am Kreuz zuerst und dann auf dem Thron. Johannes 4,4. Er musste aber durch Samaria reisen. Also auch da ist es notwendig gewesen, dass der Herr durch Samaria reist. Oder auch im gleichen Kapitel, Vers 24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Auch da redet von einer Notwendigkeit. Oder im Kapitel 10, Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus der Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Auch das sieht der Herr als Notwendigkeit, dass er uns Heide ebenfalls seine Stimme laut höre. Ich könnte noch viele andere Stellen anführen, aber es gibt mindestens noch eine, über die der Leser besonders nachdenken sollte. Es ist eine logische Notwendigkeit, dass im Himmel Freude ist, wenn der verlorene Sohn heimkommt. Ja, das ist im Lukas 15, 32. Ja, wenn das Weinen und Klagen in der Hölle eine logische Notwendigkeit ist, verhält es sich mit der Musik und der Freude im Himmel ebenso. Ja, ich denke, wie wunderbar ist es doch, der Herr hat das als Notwendigkeit angeschaut. Er hat es ja nicht einfach so, ja, man kann ja mal, sondern nein, es ist notwendig gewesen, uns Rettung zu geben. Er kennt die Wind, die Stürme, die toben, auch in unserem Leben, unsere Verfehlungen. Und er sieht es als notwendig, dass er uns Rettung gibt. Ja, wir werden über den Sturm auch hören, wir werden jetzt aber auch über den Sturm noch singen. Wir singen jetzt Lied 187. Lied 187, Meister, es toben die Winde.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder dürfen in dieser Form heute Morgen zusammenkommen, alle miteinander, dass wir dürfen eine so eine bekannte Geschichte zusammen darüber nachdenken, anhören, die einfach überwältigend ist, schlicht und ergreifend überwältigend, wo wir auch zu wissen, den Charakter von unserem Gott besser lernen kennen. Und ja, Simona hat die Blätter verteilt, das sind einfache Fragen, wir können vielleicht ein bisschen besser folgen, aber man darf so einfach heimnehmen und die Heim noch einmal anschauen im Zusammenhang mit diesem Text. Und ich möchte am Anfang noch zu unserem Herr beten. Wir danken dir, du grosser, mächtiger Schöpfer, Herr und Gott, und du Wort Gottes, du lebendiges Wort Gottes, Jesus Christus, wo du bist dabei gewesen bei der Schöpfung. Du bist das gesprochene Wort, wo alles in Existenz hat gerufen. Und du bist Gott selber. Du bist Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und ja, es hat so müssen kommen, wie wir gehört haben. Wo die Zeit erfüllt war, hat es so müssen kommen, dass dieser Gott ist Mensch geworden. Ganz echt und richtig. Empfangen von einer Jungfrau und geboren wie jedes andere Kind, das in die Welt kommt. Und aufgewachsen und vor Gott zugenommen und von den Menschen eine Gnade und eine Kraft und Macht. Und wir danken dir, dass du immer noch 100% Mensch bist, auch jetzt, Herr. Und 100% Gott in Ewigkeit. Und die dürfen wir kennen, die dürfen wir anbeten, die dürfen wir von Herzen gern unser Leben geben und die mehr und mehr lernen zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserem Denken und mit unserer ganzen Kraft. Hilf du, treuer Heiland, dass auch der heutige Morgen zu dem darf beitragen. Erquick du es jedes, ermutig du doch und zeig du uns, was dein Wille ist, dein Weg ist, wo wir gehen können. So wie du den Jünger hast gesagt, lasst uns hinüberfahren. Wir danken dir, du treuer Herr. Amen. Ja, wir schlagen auf, Markus 4. Es sind dort Verse 35 bis 41, wo das Ereignis geschildert wird. Ein Ereignis, wie es in der ganzen Weltgeschichte noch nie gegeben hat vorher. Wo der Herr Jesus einen massiven, starken, schrecklichen Sturm mit seinem Wort, das er spricht, zum Schweigen bringt. Wir kennen sie alle sehr gut, darum lese ich den Text nicht ganz durch, sondern wir gehen gerade Vers für Vers rein. Ich lese einfach den Vers 35. Und an jenem Tag, als es abends geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Ja, was sind das denn eigentlich für Tage gewesen, wenn das so betont wird? Und an jenem Tag, als es Abend wurde. Wir können ganz sicher sein, dass es überaus anstrengende, erschöpfende Tage für unseren Herr, der, wie gesagt, ganz menschlich war, mit aller Ermüdbarkeit wie wir. Überaus erschöpfende Tage waren für ihn. Und zwar Tag für Tag. Und das ist wahrscheinlich ungefähr ein Jahr von seiner Hinrichtung am Kreuz gewesen, wo wir uns da befinden. Tag für Tag ist der Herr Jesus gewandelt, dort in Israel, im Norden, hier in dieser Situation von Israel in Galiläa. Und Tag für Tag ist er konfrontiert gewesen mit den Nöten der Menschen. Das ist das Auffälligste. Tag für Tag ist es auf eine Richtung gehend eingestürzt. Nöte, Krankheiten und ganz insbesondere und vor allem, das werden wir noch gerade sehen, wir sehen es in jedem Evangelium, von der dämonischen Welt, die die Menschen massiv geplagt hat. Massiv. Und es hat einen riesigen Gegensatz geherrscht zwischen tiefer Finsternis in diesem Land und an dem hellen Licht vom Herr Jesus Christus. Ich lese das, ihr müsst nicht unbedingt nachschlagen, rasch aus dem Jesaja 60, das bekannte Wort: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Das ist gerade zu Israel. Und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ja, natürlich ist das eine Prophetie gewesen, die sich schon erfüllt hat, aber nur zum Teil. Nämlich da, wo der Herr Jesus ist gekommen, wo die tiefe Finsternis geherrscht hat in Israel, ist er gekommen als helles Licht. Aber natürlich steht die ganze Erfüllung noch aus. Und es wird genau so wieder passieren, wo das helle Licht erscheint, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und was ist unmittelbar vorher? Tiefe tiefe, tiefe Finsternis. Bedeckt das Land, die Völker, die ganze Erde. Das ist die Situation, die hier vorgeschattet wird im Leben von Herrn Jesus. Der grosse Gegensatz, wenn wir im Markus-Evangelium zwei Seiten vorblättern, kurz querlesen, was er denn so hat gemacht, seit seiner Taufe, seit seiner Versuchung vom Satan selber. Vom Satan selber in der Wüste. Kapitel 1, Vers 23 zum Beispiel. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Das ist ein Dämon. Der schrie und sprach: Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Hat der Dämon geschrauen im Angesicht vom Herrn Jesus. Oder dann im Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon, das ist der Petrus, und Andreas. Die vier hat er schon berufen gehabt zu diesem Zeitpunkt. Simons Schwiegermutter aber lag krank im Fieber danieder. Und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich. Und sie diente ihm. Vers 37 im gleichen Kapitel. Und als sie ihn gefunden hatten, die Menschenmasse, sprachen sie zu ihm: Jeder Mann sucht dich. Vers 39. Und er verkündigte in ihren Synagogen, in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Vers 40. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus. Gesagt: Ich will. Sei gereinigt. Auf der Stelle war der Mann gesund. Denn im Kapitel 2, Vers 1 und 2, und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, das Städtli am See Genezareth. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelte sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und Vers 13, da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Denn im Kapitel 3, der Vers 1, und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und wir wissen, wie er ihn geheilt hat. Und dann im Vers 7 vom Kapitel 3. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach. Auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan. Und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu machen, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, wie viele Menschen sind da zusammengekommen aus all diesen Gegenden? Tausende, Tausende, Tausende. Und er heilte alle, die sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Können wir uns das vorstellen, wie das wirklich war? So viel überlesen wir oft von dieser Masse, von dieser Dramatik, die da ist. Und dann sind wir jetzt bei unserem Kapitel gelandet, 4, Vers 1. Und wiederum, und wahrscheinlich ist das an jenem Tag, wo wir heute gelesen haben, und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und dann hat er angefangen und viele Gleichnisreden ihnen weitergegeben. Und ohne Gleichnis hat er nicht zu ihnen geredet. Das ist ein anderes Thema. Und dort sind wir jetzt beim Vers 35. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Jetzt möchte ich, auch das müsst ihr nicht unbedingt mit aufschlagen, aber jetzt möchte ich einfach noch kurz lesen, was am Ende vom Johannesevangelium steht. Kapitel 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Und im allerletzten Vers vom Johannesevangelium steht: Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Können wir das ein bisschen nachvollziehen? Und es ist nicht eine wilde Übertreibung. Es ist Wort Gottes, das das sagt. Was hat unser Herr gewirkt? Wie hell war das Licht in dieser Finsternis? Es gibt uns eine kleine Vorahnung, was wird sein, wenn er wiederkommt. Es hat wahrscheinlich nicht eine einzige Familie gegeben in ganz Galiläa, in dieser ganzen Umgebung, die beschrieben wurde, wo nicht durch die heilende Gnade Jesu irgendwo bei einem Mitglied ist gesegnet worden. Stellen wir uns das mal vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine einzige Familie gegeben hat, die nie mit ihm in Berührung kam. Ein Jahr später haben sie geschrauen: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Lasst uns hinüberfahren, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern. Kommt mit mir. Folgt mir nachher, bedeutet das. Er hat ganz sicher gewusst, was ihn auf der anderen Seite erwartet hat. Dort im Land vor der Gardarener. Er hat ja sehr zielgerichtet gelebt. Da können wir uns eine grosse Orientierung und Vorbild nehmen, Herr Jesus. Er hat ein Ziel gehabt. Und sein Ziel ist, man kann es ganz einfach sagen, ist eigentlich immer das Gleiche gewesen. Jeden Tag, bei jedem Abschnitt, bei jedem neuen Tag, hat er das gleiche Ziel gehabt. Ein Ziel hat er gehabt. Der Wille vom Vater zu tun. Der Wille vom himmlischen Vater zu tun. Vers 36, lese ich vor. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Als er sie entlassen hatte, hat auch Galiläa je eine sättige, grosse Menschenversammlung gesehen? Seit seiner Existenz? Ich glaube es nicht. Hat Galiläa je so oft so viele Menschen versammelt gesehen? Ich glaube es nicht. Und was heißt das wohl, die Formulierung da? Sie nahmen ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Eine ganz außergewöhnliche Formulierung. Aber ich kann mir vorstellen, was da damit gemeint ist. Nach diesem langen Tag. Und er hat geboten und gesagt, den Wunsch geäussert, lasst uns überfahren. Und sie haben einfach so mitgenommen. Es ist ein Zeichen von der totalen Erschöpfung vom Herrn Jesus. Er hat nicht mehr aussteigen oder hier oder dort oder irgendetwas noch machen. So wie er im Schiff war, den ganzen Tag, und die Menschen gelehrt hat. So haben sie ihn mitgenommen. Total erschöpft. Er war Mensch. Und so sind sie losgefahren. Haben den Anker reingeholt. Es war wahrscheinlich recht ein grosses Schiff, Segelschiff gewesen. Gross im Sinn von, man hat ja in den 80er Jahren mal ein Schiff geborgen aus dem See Genezareth, wo man datiert hat auf die Zeit vom Herrn Jesus. Also ein typisches See Genezareth-Schiff, Fischerschiff. Und das ist 3 Meter breit und 8 Meter lang. Da mögen einige Leute rein. Und es hat ein Heck, ein Hinterteil vom Schiff. Und das Heck hat ein Dach gehabt hinten, wo man also drunter hätte können. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig gezeichnet, wie wir es hier auf den Abbildungen haben. Es war wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen, dass er unter einem Verdeck sich hingelegt hat. Und sie sind losgefahren und es hat eine gute Windbrise gehabt. Man braucht ja Wind, wenn man in vernünftiger Zeit will, die Strecke zurücklegen auf dem See. Und mit ihnen waren kleine Boote. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen sie mitkommen. Aber ich gehe sehr davon aus, dass es nicht nur die 12 Jünger und der Herr Jesus waren, dass noch andere Jünger mit kleineren Booten mitgefahren sind. Vers 37. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es schon sich zu füllen begann. Kaum sind sie abgefahren, ist der Herr Jesus tief und fest eingeschlafen. Sein Küssi, das hier beschrieben ist, könnte zum Beispiel ein Ledersitz gewesen sein, den man gebraucht hat für die Ruderer. Die Strecke von Kapernaum nach Gadarena ist etwa 12 Kilometer auf dem See. Das ist eine rechte Strecke. Und so waren sie unterwegs gewesen, und dann ist das passiert, wo der See Genezareth dafür gefürchtet wird. Und wo öfters passiert auf dem See Genezareth. Und doch haben die Jünger wahrscheinlich nicht mit dem gerechnet. Warum? Wie aus dem Nichts, wie aus dem Nichts, ist plötzlich ein heftiger Windstoß gekommen. Wie aus dem Nichts. Und nicht nur ein Windstoß. Die Fallwinde von den umgebenden Bergen vom See Genezareth, der See ist ja etwa 200 Meter unter der Meeresoberfläche. Die typischen Fallwinde, die plötzlich einfallen können. Ich weiss nicht, hat jemand von euch das schon mal erlebt? Völlige Windstille. Und wie auf Knopfdruck ein heftiger Wind. So ausgeprägt habe ich das noch nie erlebt. Aber vielleicht hat das jemand von euch mal erlebt. Aus dem Nichts wie auf Knopfdruck ein heftiger Windstoß. Das kann bedeuten, wenn das so plötzlich kommt, dass eben eine ganze Windwand kommt. Und zwar mit grosser Geschwindigkeit. Weil so plötzlich auftritt. Und der Wind war sehr heftig. Einige von diesen Jüngern waren ja zum Glück erfahrene Seemänner. Fischer, natürlich auch Schiffer. Erfahrene Schiffer. Und sie haben sofort gehandelt. Sie haben sofort gewusst, was sie machen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Und was meint ihr, was haben sie eigentlich sofort als erstes reflexartig gemacht? Auf diesem Segelboot. Was meinst du, Brian? Was könnte man machen? Da ist das Boot, das grosse Segel. Und jetzt fährt es an zu winden, wie man sich kaum vorstellen kann. Ein Festruder, oder? Nein, so schnell wie möglich die Segel abnehmen. Das ist nämlich der Angriffsfläche von diesem Wind. Und das haben sie ganz sicher gemacht. Sofort die Segel abholen. So schnell wie möglich. Und als Zweites, was haben sie gemacht? Kessel verteilt. Schöpfkessel. Die haben ganz sicher mehrere Schöpfkessel im Schiff gehabt. Aber stellt euch mal vor, in Sekunden möglicherweise schon, sind die Wellen einfach ins Schiff hineingeschwappt. Und es war schon viel Wasser drin. Wie aus dem Nichts hat sich das Schiff angefangen zu füllen. Ist das einfach, in dieser Situation auf Wasser zu schöpfen? Bei dem Aufreissen, runter, links und rechts vom Schiff. Es war ein bares Wunder, eine Bewahrung Gottes, dass nicht Männer vom Schiff geschleudert wurden. Und so solltest du Wasser schöpfen mit einem Kessel. Wie aus dem Nichts ist der Wind gekommen. Und was denkt ihr, was ist auch schon noch wie aus dem Nichts gekommen zu den Jüngern? Todesangst. Todesangst. Von 0 auf 100, wenn so etwas passiert. Ich weiss nicht, wer von uns sehr gut kann schwimmen. Ich kann schwimmen, aber ja, ich habe immer ein bisschen Angst vor dem Wasser, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber selbst jemand, der sehr gut kann schwimmen, wird auch freiwillig in so einen See sich stürzen. Es wäre mit Sicherheit das Todesurteil. Todesangst. Wir schlagen kurz den Psalm 107 auf. Dort wird nämlich prophetisch, Jahrhunderte vorher, genau diese Situation beschrieben schon. Psalm 107, Vers 25 und 26. Er sprach, Jahwe, Gott ist gemeint. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe. Die Menschen auf dem Schiff. Und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener. Und alle ihre Weisheit war dahin. Die Jünger waren begabte Fischer und Schiffer. Alle ihre Weisheit war dahin. Vers 38. Und er, der Herr Jesus, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und schon hier haben sich die Jünger mit Sicherheit gefragt, das, was sie am Schluss im Vers 41 sich wieder fragen: Wer ist das? Wer ist das? Unser Lehrer und Meister, Jesus. Auf Hebräisch, Yeshua. Auf Deutsch übersetzt, Retter. Wer ist das? Er schläft immer noch. Er schläft immer noch. Unter diesen Umständen, bei diesem Lärm, bei dem Heulen und Zischen vom Wind, wo einem der Mark und Bein geht, gemischt mit den grellen Schreien von den Männern, die in Todesangst sind, in dem durchgeschüttelten Boot, wo jeden Moment droht auseinanderzuspringen. Und unser Herr, der uns befohlen hat, überzufahren. Er schläft. Er schläft. Und das wieder zeigt uns, wie sehr der Herr Jesus sich hat ausgegeben für die Menschen. Sein Schlaf in dieser Situation zeigt auch das Mass von seiner Erschöpfung. Und er hat sich ganz sicher nicht einfach schlafend gestellt. Kann mir ganz sicher sein. Er macht nichts heuchlerisch und nur vorgeschoben. Da kommt einem der Psalm 4, Vers 9 in Sinn. Dort steht: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das Psalmwort hat sich auch erfüllt in diesem Moment. Und gleich beachten wir, was für ein Vorbild ist unser Herr hier als Mensch. Mitten in diesem grössten Sturm weiss er sich in Sicherheit bei seinem himmlischen Vater. Unter diesen Umständen. Und zwar so ernst, so sicher, so aufrichtig ist er in dieser Sicherheit, dass er tief und fest schlafen kann. Was für ein Bild vom Vertrauen. Und wie lehrt er uns das mit dieser Situation? Was will er uns sagen? So fest kannst du und ich Gott vertrauen. So fest. Hat Gott geschlafen hier in diesem Sturm? Ja, das war die Sicht der Menschen. Und unser himmlischer Vater weiss, dass wir Menschen, wenn wir in Not und Angst kommen, sehr schnell genau so denken, dass er schlafen. Weil er, unser himmlischer Vater, unser Herr Jesus Christus, nicht sichtbar ist und oft auch nicht einfach spürbar für uns. Darum lassen wir uns so schnell dazu verführen, zu denken, er kümmert sich nicht um mich. Er kümmert sich nicht. Für meine Anliegen, für meine Not, schlaft er? So schnell denken wir als Menschen so. Und sogar in den Psalmen wird das oft ausgedrückt. Und da nur kurz ein paar Beispiele. Psalm 7,7. Steh auf, o Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen den Übermut meiner Feinde. Wache auf um meinetwillen. Sagt da der Psalmist am lebendigen Gott. Wache auf um meinetwillen. Psalm 10, Vers 1. Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Und im Vers 12. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Sagt der Psalmist am lebendigen Gott. Oder eindrücklich im Psalm 35, Vers 22 und 23. Du hast es gesehen, o Herr. Schweige nicht. Herr, sei nicht fern von mir. Erhebe dich und erwache, um mir Recht zu schaffen. Für meine Sache, mein Gott und mein Herr. Oder was für eine Verzweiflung im Psalm 44, Vers 24. Herr, erhebe dich. Warum schläfst du? Wache auf und verstoße uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Mache dich auf und komm uns zu Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Wir dürfen, liebe Geschwister, wir dürfen so beten. Wir dürfen zu Gott schreien und um das Erwachen von der Kraft Gottes unter uns bitten. Das Wort macht es vor. Und so haben die Jünger der Herr Jesus aufgeweckt. In ihrer grössten Not. Ist das falsch gewesen? Nein, das ist ganz sicher nicht falsch gewesen, dass sie ihn geweckt haben. Aber was hätten sie auch tun können? Eben, schreien zum himmlischen Vater. Und dort lese ich den nächsten Vers im Psalm 107. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Ja, die Not der Jünger ist so gross geworden, dass sie sich nicht mehr unter Kontrolle hatten. Merken wir das? Sie haben ihren Herr und Meister Jesus Christus vorwurfsvoll, ja, wir können sagen, respektlos angeherrscht. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und mit grosser Wahrscheinlichkeit haben die Jünger geglaubt, wenn wir ertrinken, ertrinkt auch unser Meister Jesus. Und was jetzt passiert ist, was sie ihn geweckt haben, das hat es seit der Vollendung von dieser Schöpfung noch nie gegeben. Und jedes Herz, das das miterlebt hat, jede Herzenssättigkeit vor Gott und seinem Messias, hat das müssen einfach so wegschmelzen. Was jetzt passiert ist. Und er stand auf, Vers 39. befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, verstumme. Zwei Wörter hat er gesagt. Oder wie es übersetzt wird: Werde still oder sei still. Schweig, sei still. Da legte sich der Wind. Und es entstand eine große Stille. Der Herr Jesus hat den Wind angesprochen. Er hat befohlen oder geboten am Wind. Du Wind, er hat den Wind angesprochen. Und er hat geredet zum See, zu dem See. Was lernen wir daraus? Dass es nichts gibt in der Schöpfung. Nicht im Himmel, nicht im Kosmos, nicht auf der Erde, wo Gott nicht so direkt anspricht, ihm gebietet, befehligt, gehorsam einfordert. Nichts gibt es. Sei es ein kleiner Stein oder ein grosses Sonnensystem. Nichts, das ihm nicht auf das Wort gehorcht. Kein Wind, kein Windli, kein Wetter, keine Katastrophe, die einfach Häuser wegschwimmt. Kein Erdbeben, das einfach allein oder per Zufall sich entfalten könnte und nicht von Gott veranlasst oder zugelassen wird. Ist uns das so voll und ganz immer bewusst? Wenn es doch nur den Menschen, die jetzt in so grosser Not sind in Deutschland, bewusst wäre, genau das, wer da dahinter steht. Und der Satan hat sich schon clevere Sachen einfallen, für das zu überdecken. Der Klimawandel. Und so ruft unser Herr zwei Worte dem Wind zu und dem See zu: Schweige, sei still. Und sofort hat man nur noch etwas können wahrnehmen in dieser Natur. Was war das? Etwas ganz Grosses wird es beschrieben. Eine grosse Stille. Stellt euch mal den Gegensatz vor. In einer Sekunde zu dem, was vorher war. Ja, wer ist denn das, wo das kann? Und es hat mich bei den Vorbereitungen innerlich richtig erschüttert, tief berührt. Tief berührt, die Vorstellung. Es ist mein Heiland. Das ist mein Heiland. Und er wohnt in mir. Und er sagt zu mir, ihr redet jetzt von mir, wirklich von mir: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich in meine Hand gezeichnet. Und wie überwältigend bin ich wieder gesehen, als ich realisiert habe, es stimmt nicht, dass er zu mir sagt: Du bist völlig daneben. Ein Irrlehrer. Ein falscher Hirt. Ein Hypnotiseur. Ein betrügerischer Arbeiter, ein Diener Satans. Nein! Der Heiland sagt zu mir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn man das erlebt, dann ja, dann fließen Tränen, das kann ich euch sagen. Psalm 107. Vers 29 und 30. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten, und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Jetzt, in dieser grossen Stille, redet der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Was habt ihr euch dabei gedacht, mir in diesem vorwurfsvollen Ton so anzuherrschen? Wir hätten so reagiert. Aber nicht unser Herr. Vers 40. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Das ist das, was er gesagt hat. Er hat sie nicht tadelt für ihren Ton, in ihrer Todesangst und Verzweiflung. Weil er braucht hier ganz ein spezielles Wort. Er hat sie auch nicht tadelt für ihre Todesangst. Dass wir das ja nicht missverstehen. Was seid ihr so furchtsam? Ganz ein spezielles Wort, das furchtsam. Deilos auf Griechisch. Beziehungsweise das Hauptwort heisst Deilia und bedeutet Furchtsamkeit. Und das Wort kommt nicht sehr häufig vor im Neuen Testament, aber wenige Mal. Und es wird immer gebraucht, um etwas Negatives auszudrücken. Gott wird uns sicher nicht immer für unsere Angst und Furcht als unangebracht verurteilen. Dass wir uns nicht dürfen fürchten und nicht werden fürchten. Nein, er sagt sogar, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder denken wir an Gottes Furcht, wie angebracht es die ist. Aber Deilia heisst eben Furchtsamkeit im Sinn von, und dann wird uns alles klar, von Feigheit. Feigheit ist die eigentliche Bedeutung. Kommt vom Wort auch Flucht. Flucht in der Situation, wo man müsste bleiben und nicht fliehen. Das ist die Furchtsamkeit, die gemeint ist. Wenn wir an 2. Timotheus 1, Vers 7 senken, wo eines von den wenigen Mal ist, was sonst noch vorkommt, das Wort. Denn wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern der Gnade des Friedens und der Zucht, irgendwie so. Nicht einen Geist der Feigheit empfangen. Oder da, wo wir wirklich merken, wie total negativ dass die Bedeutung von diesem Wort ist, wenn wir es lesen, in Offenbarung 21, Vers 8, wo beschrieben wird, wer keinen Zugang hat zum neuen Jerusalem. Und als allererstes wird genannt, die Feiglinge von Deilia. Es ist wahrhaftig negativ gemeint. Wie habt ihr keinen Glauben? fragt der Herr Jesus. Er tadelt sie aber viel mehr für ihren Unglauben. Und hier meint er mit Unglauben, dass sie nicht sofort sich an himmlischen Vater gewendet haben in ihrer Not. Zu ihm haben geschrauen, dem allmächtigen Gott, wo er ihnen schon so deutlich offenbart hat, als er mit ihnen zusammen ist, der Herr Jesus. Und so erfahren wir hier noch ganz einen neuen Aspekt von dem, was Glaube ist. Und dann bin ich dann gerade fertig. Und das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Wir haben schon manche Aspekte vom Glauben kennengelernt. Aber hier lernen wir auch weiter kennen. Glauben heisst mutig sein. Unglaube ist Feigheit. Es ist im biblischen Denken ein Zeichen von Feigheit, nicht sofort und zuerst Gott anzurufen, in jeder Situation. Ist das nicht unerhört? Es ist ein Zeichen von Feigheit, im Sinn von Unglauben, von Feigheit. Vers 41. Und so gerieten sie in große Furcht. Und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und jetzt hat sie wieder grosse Furcht überfallen. Aber nicht Dailia, sondern Phobos, wo auch im Zusammenhang mit Gottes Furcht gebraucht wird. Gottes Furcht. Und in dieser grossen, plötzlichen Stille sind sie ergriffen worden von Gottesfurcht. Ehrfurcht. Und sie haben nicht anders können, als einander zuflüstern. Wer ist denn da? Wer ist das wirklich? Haben wir nicht den Schöpfer höchstpersönlich unter uns? Sehen wir tatsächlich Gott vor uns. Als Mensch mit unseren eigenen Augen. Ja, der Gott, der Heiland, Jesus Christus, ist genau der gleiche heute. Und heute unter uns. Mächtig, liebend, mit Mitgefühl und Erbarmen. Und er weiss, wie schnell wir in einen Sturm geraten in unserem Leben. In unserem Alltag. In unserem Inneren. Und er sagt auch zu uns, warum willst du fliehen? Feig weglaufen, anstatt zu glauben. Sofort zu mir zu kommen. Alles sofort mir abzugeben, anzuvertrauen. Ich möchte noch einmal auf das kleine Blättchen vom letzten Sonntag hinweisen. Die, die es noch nicht mitgenommen haben, nehmen es doch mit, einfach als Gedankenstütze. Den Lebensstil anfangen zu praktizieren. Ich möchte mich jederzeit und mit allem zuerst an Gott wenden. Ich möchte alles in meinem Leben immer wieder Gott anvertrauen. Und dann schreibt doch auf, was ihr für Erfahrungen macht mit diesem Grundsatz in eurem Alltag. Ich werde aufhören mit dem Vers zum Auswendiglehren. Die Zeit reicht nicht, aber ich glaube, ihr habt ihn ja drunter aufgeschrieben. Und das ist ganz zwei wichtige Verse oder Teilverse, dass wir die auswendig können. Wo der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wir wollen noch kurz beten. Herr Jesus Christus, das bist du, unser Herr, unser Heiland, unser Erlöser, unser treu und gute Hirte. Du kennst alle Stürme von unserem Leben. Du weißt, was wir Erwachsene schon alles für Stürme erlebt haben, wo du hast durchgeführt und hast bewahrt bis zum heutigen Tag. Du weißt, was unsere Kinder in ihrem Leben noch vor sich haben. Und es wird ganz sicher Stürme geben. Und wir dürfen jetzt schon nicht um Bewahrung, um Verhinderung von den Stürmen bitten, aber um Bewahrung in diesen Stürmen, auch in dem Leben von unseren Kindern, Herr. O Herr, senk das tief in jedes Herz ein, wenn es dir kommt, sofort zu dir, sofort zu dir. Sie schreien zu Gott in ihrer Not. Und das kann nur möglich sein, wenn wir uns gewöhnt sind, der Umgang mit dir. Gib Gnade, Herr, dass wir alle, klein und gross, können wachsen in der Beziehung, im täglichen Umgang mit dir. Amen.
Toben auch Stürme, der Herr kennt die Seinen. Nichts bleibt verborgen, was Jesus nicht sieht. Bald wird sein Zeichen am Himmel erscheinen. Alle Gewalten sind ihm übergeben. Er ist der Herr, welchem keiner entflieht. Wenn sich auch gegen ihn viele erheben, Christus wird siegen, was immer geschieht. So heißt es im Lied, wo wir jetzt möchten singen miteinander, das Lied 249. Wir stehen drauf noch miteinander. Und ich möchte einmal lesen im Johannes 10, ab Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Ja, Jesus, wir danken dir für die Macht, die du hast, Herr, dass ja, unter deinem Wort die Stürme mögen still werden, dass auch nach deinem Wort unsere Sorgen, unsere Ängste dürfen ja, klein werden, verschwinden. Und dass du auch die Vollmacht hast über das Leben, dass du dein eigenes Leben los hast, damit wir das Leben haben. Du hast aber auch die Vollmacht, uns das Leben zu nehmen, wie wir es gelesen haben. Aber wir dürfen in deiner Hand geborgen sein, wir, die zu deiner Herde dürfen zählen. Danke dürfen wir unter dem Schutz sein von dir als unseren guten Hirte. Danke, Herr, dürfen wir uns dir anbefehlen jetzt auch in den kommenden Tagen, auch in den kommenden Wochen. Möchtest du bei jedem Einzelnen sein? So möchten wir dich jetzt bitten, auch für eine gesegnete Gemeinschaft dürfen wir heute noch haben. Danke, Herr, fürs Zusammensein auch und dass du darfst, dass wir dich in unseren Mittelpunkt stellen dürfen am heutigen Nachmittag. Amen.